comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht allein bestreite, sondern vor allem für euch und mit euch. Daniel und Patrick. Daniel und Patrick arbeiten beide bei Sport5. Daniel kennt ihr schon, Head of Content bei Sport5. Patrick lernt ihr jetzt kennen, unter anderem Projektmanager des NFL Flag-Programms gewesen und immer noch. Also ihr seid Insider, weil heute haben wir uns ein etwas umfassenderes, komplexeres Thema ausgesucht. Auf Wunsch von SK auf YouTube, und zwar wollen wir über den Salary Cap sprechen. Wie ist der eigentlich entstanden? Wie funktioniert der eigentlich? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Und so weiter. Erste Frage vorweg an euch beiden. Ist es für euch der Salary Cap oder die Salary Cap oder vielleicht sogar das Salary Cap, damit wir das einmal gleich schon mal manifestieren?
Also ich glaube, am Ende ist es fast egal, aber wir werden heute, glaube ich, variieren, dass auch keiner meckert. zwischen der und das, würde ich sagen. Und beides fühlt sich okay an, aber ich meine, das ist ein Football-Problem, was wir, glaube ich, nie gelöst kriegen. Ist es denn der oder das Touchdown? Würde auch fraglich sein.
Touchdown. Ich gehe da ein bisschen entschiedener rein. Ich würde instinktiv sagen, das. Punkt. Das, ich weiß aber auch nicht, ob ich das für die gesamte Sendung durchhalte. Das kann dann gerne mal der ein oder andere tracken. Aber
Ich bin super gespannt, wenn die Leute zählen würden und am Ende haben wir so ein Ranking, was am meisten gesagt wurde. Das würde mich sehr freuen.
Vielleicht macht sich ja einer von euch die Mühe. Sowohl entweder bei YouTube oder als Podcast später, macht eine Strichliste, dann wissen wir es. Weil ich glaube auch, wir werden noch ein paar Mal hin und her switchen wahrscheinlich. Also es geht um Salary Cap, die Gehaltsobergrenze, um einen ausgeglichenen Wettbewerb zu gewährleisten. Das ist im amerikanischen System ja nun mal so, das hat die NFL nicht exklusiv, das ist überall so. Aber das ist bindend, ein Maximalbetrag, die Clubs dann für Spielergehälter aufwenden dürfen. Einmal vorneweg, Patrick, du wurdest als so Zahlenmensch auch als Zahlenmensch tituliert. Hat so Salary Cap auch eine gewisse Faszination für dich?
Absolut, weil ich, du hast gesagt, das ist gerade selber, die anderen Sportarten, die NBA und die MLB, also Basketball und Baseball, haben auch Salary Caps, weniger hart als in der NFL, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Ja. Aber wie über und wie mit der Salary Cap. Mannschaften, Strategien und auch dann Erfolg ein Stück weit gesteuert werden kann, obwohl es eine Gehaltsobergrenze ist, die Gleichheit suggerieren und gewährleisten soll. Also von daher, es wird wahrscheinlich noch öfter fallen. Ich bin dafür bekannt bei uns im Kollegenkreis. Ich will nicht sagen Mr. Spot Track, aber es gibt so 2-3 Seiten Over the Cap. Spot Track kommen wir heute Abend auch noch drauf. Ich gucke da gerne und regelmäßig drauf. Also nicht nur wegen der 7 Nullen, die an den Verträgen dran stehen, sondern auch, wie der Salary Cap dann von links nach rechts geschoben werden kann. Einfach.
Andersrum zu sagen, wenn Cam Newton bei den Patriots signed, signed, ist es am Ende so, dass alle anderen sagen, krass, und kann man sich vorstellen, und der jetzt, und das Trikot, wollen wir jetzt kaufen? Und Patrick ist, krass, der verdient nur 2,5 Millionen oder so. Und der Rest ist, oder 1,5 Millionen, und der Rest Incentives. Ist dann irgendwie Incentives. Und guckt sich ganz genau an und vergleicht da, welche Spieler was verdienen und wie das eigentlich strukturiert ist. Also ich glaube, da hinterher kommen wir so ein bisschen auch an die Thema Verträge und wie der Salary Cap da irgendwie einen Einfluss drauf hat. Und ich glaube, da ist es dann hinterher wirklich spannend zu verstehen. Und da ist Patrick, glaube ich, der Richtige.
Genau, und dein Namensvetter Patrick Mahomes, um den wird es heute ja auch noch gehen.
Ein Stück weit, ja.
Für viele ist es dann einfach der fetteste Vertrag der Sportgeschichte. Aber da gibt es ja auch noch sehr viel Kleingedrucktes, wie sich welcher Betrag wie noch auswirken könnte, wenn denn das eintritt in dem Jahr vielleicht eventuell.
Also eine Sache kann man, aber muss man dann devoterweise am Anfang vorweggeben, ist, wir werden dann wahrscheinlich irgendwann gleich 10 Millionen, 20 Millionen, 50 Millionen, 450 Millionen Euro Beträge als, das kann man da hinschieben, das ist ja ein relativ geringer Betrag, titulieren. Ja. In Perspektive ist das immer noch, auf gut Deutsch gesagt, richtig viel Geld. Ne? Also ob was bei Jam Cam Newton 2,5 mit Incentive 7 sind oder bei Patrick Mahomes 450 nach 10 Jahren. Ja. Wir reden da alle über Sphären, die ganz nett sind.
Ne? Ja, vor allem Antonio Brown ist ja jetzt auch safe, dass er bei den Buccaneers spielt und bekommt ja auch mindestens 1 Million. Und ich meine, der steigt in Woche 9 ein. Also, und dafür kriegt er 1 Million. Also, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Wir reden da schon über große
Beträge. So ähnlich wie der Le'Veon Bell, der sagt, er ist für ein Minimum gesigned jetzt bei den Chiefs, weil er noch von den letzten paar Millionen kriegt. am Ende ist das immer noch ein nettes Gehalt, ja. Und na klar spielen die auch mit ihrer Gesundheit, aber trotzdem ist das jetzt kein Problem. Ich glaube, da ist es nochmal ganz spannend darauf hinzuweisen. Es gibt, glaube ich, Statistiken, wie schnell die Footballspieler ihr Geld verbraten haben. Ich glaube, im Schnitt nach 3,6 Jahren nach ihrer Karriere haben die ihr Geld, das sie in der Karriere aufgenommen haben, verbraucht. Keine Ahnung, ob dann auch sozusagen die Häuser mit eingerechnet sind, die sie gekauft haben und irgendwo Immobilien stehen haben. Aber die kriegen das Geld auch ziemlich schnell ausgegeben.
Ja, absolut. Cem, das Wort ist schon gefallen. Schön, dass ihr da seid. Bei uns wird der Köpi
gefunden. Danke für die Einladung.
Prost. Prost. Danke an König Pilsner. Ich würde einmal, also wie gesagt, wir versuchen das wirklich so simpel wie möglich zu erklären, wobei es wirklich ein großes, komplexes Thema ist und das Salary Cap halt auch entscheidend ist in dieser Liga. Aber vielleicht einmal einleitend zur Geschichte, weil letztlich basiert eigentlich die Einführung dieses Salary Caps auf zwei Spielerstreiks. Es gab zwei große Spielerstreiks, einmal 1982. Da haben sich nämlich die Spieler unterbezahlt gefühlt, schlecht behandelt gefühlt und sie pochten auf höhere garantierte Gehälter und wollten auch mehr Einfluss bei der Wahl ihres neuen oder weiteren Arbeitgebers haben. Das erste Mal gab es so einen Streik am 20. September 82, der hat tatsächlich auch 57 Tage angehalten und da ist die Liga in den Holdout gegangen. Also die Liga gab es in diesen Zeiten einfach auch gar nicht. 8 Spieltage sind ausgefallen. 1987 hat sich das dann nochmal wiederholt. Das alles hängt an diesem CBA, da müssten wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, dieses Collective Bargaining Agreement, das ist eigentlich letztlich sowas wie ein Tarifvertrag, wenn man so will. 87 hat sich das wiederholt. Auch wieder nach dem zweiten Spieltag haben da einige namhafte Spieler gesagt, nee, wir streiken, wir wollen mehr Rechte haben. Damals war die Liga aber besser vorbereitet, weil das haben sie dann mit Amateurspielern aufgefüllt, sodass dann letztlich eigentlich nur der dritte Spieltag ausgefallen ist und ansonsten wurde das mit sogenannten Replacement-Teams dann aufgefüllt. Daraus, aus diesen Streiks, resultierte dann letztlich 1994 die Einführung des Salary Caps, um das alles so ein bisschen
ja. Ich glaube, was dazu kommt, ist die Gründung der Spielergewerkschaft, die es einfach in der NFL gibt, die NFLPA, Player Association, wo es immer aktive Spieler gibt, die da auch immer Wortführer sind, die aktuell auch relativ viel machen. Aktuell geht es auch immer ums Geld, aber da ist der Streit nicht so groß. Es geht aber viel um das ganze Thema Black Lives Matter und so weiter, wo die auch sehr aktiv sind. Es geht sehr darum, wie werden die Spieler geschützt, also welche Helme werden erlaubt, welche Themen gibt es da. Aber eine der großen Diskussionen, die wir immer noch führen, und das ist, glaube ich, genau das, was sie damals gemacht haben, ist, wie groß kann eigentlich der Salary Cap sein? Und aktuell sind wir, glaube ich, bei 48% der All Revenues. Das heißt, der Salary Cap ist direkt verbunden, das ist vielleicht die erste Info, die ganz wichtig ist, mit den Einnahmen, die die NFL als Liga einnimmt. Also das hat nicht irgendwie ein frei gewählter Wild, heute dürfen wir 10 Millionen mehr, was man prinzipiell machen könnte, weil das Geld ist auf jeden Fall vorhanden in den einzelnen Teams. Also die verdienen alle, jedes Franchise verdient damit gut Geld, haben einen guten Gewinn und könnten noch mehr ausgeben, als sie aktuell nehmen. Aber es ist eben wirklich fest verbunden an die Einnahmen der Liga und an den Einnahmen der Liga, die auch an die Teams wirklich weitergegeben werden.
Vielleicht auch da nochmal der Hinweis, wir haben vor 3-4 Wochen auch einen Boulevard zusammen gemacht. So verdienen NFL-Franchises Geld. Ja. Und da geht es ja auch um diese Einnahmesituation.
Genau.
Und was ich halt total interessant finde, 1994, als das Salary Cap eingeführt wurde, betrug sie 34,6 Millionen Dollar. Und fürs Jahr 2019...
Für alle Spieler, haben wir gesagt, 34,6 Millionen, für alle Spieler, die in einem Kader sind, das ist das Wichtige.
Betrug sie schon 188,2 Millionen. Das ist eine Steigerung um knapp 550%. Also da sieht man mal, wie viel Geld diese Liga in den letzten Jahren dann auch umgesetzt hat.
Wir kommen vielleicht nochmal auf den Punkt, wie sich das die Entwicklung dahinter darstellt. Aber man kann sagen, seit 2013, 2014 entwickelt sich das Ding jedes Jahr um flat mindestens 10 Millionen Euro. Ja. Du sagtest 188 in 2019, in 2020 sind es 198,2. Wir werden interessanterweise das Covid-Jahr 2020 auch bezogen auf den Salary Cap noch thematisieren gleich. Da sieht es dann nochmal anders aus, aber das Ding geht relativ durch die Decke. Eine Sache, die ich super interessant fand, die war mir auch nicht mehr so, ich mache einen kleinen Schritt zurück, ist, dass die Salary Cap oder der Salary Cap, das, was dabei rausgekommen ist, eigentlich nur ein Nebeneffekt ist, weil die Spieler eben Freiheit haben wollten, zu bestimmen, wo sie spielen und die Owner der Clubs dann halt gesagt haben, okay, gut, dann sieht es aber am Ende des Tages so aus, dass sie dahin geht, wo er am meisten Geld verdient, beispielsweise nach Dallas, die immer noch einer der reichsten Franchises sind und dann wurde als Nebenprodukt...
Das reichste Franchise.
Das mit Abstand, genau. Dann wurde quasi als Nebenprodukt der Unrestricted Free Agency, die die Spieler gefordert haben, dieses Konstrukt des Salary Cap daneben gebaut, damit eben nicht wie man es jetzt beispielsweise den Bayern vorwirft oder Real Madrid oder Barcelona, man dahin geht, wo die Verträge am lukrativsten sind.
Ich glaube, das Spannende daran ist eben, dass sie gesagt haben, okay, es gibt Metropolregionen, das ist ja nicht nur ein Verein, sondern es gibt eben, ich glaube, Green Bay ist mal ein schönes Beispiel, die sind irgendwie eben nirgendwo, ein kleines Städtchen, wo dann jeden zweiten Sonntag Millionen von Leute gefühlt hinwollen und am Ende irgendwie 70.000 ins Stadion dürfen, mehr als da in der Stadt irgendwie gefühlt leben. Und dann gibt es eben die Metropolregion LA, New York, auch einen Texas, Dallas, riesengroß, wo einfach unglaublich viel Power dahinter ist. Und womit verdienen die Teams wirklich dann wirklich ihr Geld? Es ist natürlich das Ticketing und gerade auch diese ganzen VIP-Geschichten. Darüber haben wir vor einigen Wochen geredet und gleichzeitig eben über auch diese lokalen Sponsoren, die sie in irgendeiner Form finden.
Und was das Ganze ja auch noch komplexer macht, ist die Steuersache. Also man zahlt ja zum Beispiel in Kalifornien jetzt einen anderen Steueranteil als, weiß ich nicht, in
New Jersey. New Jersey ist ein Beispiel, wo man keine Steuern zahlt, weshalb die Sachen so günstig sind, genau.
Aber wir haben da 20-30% drin. Da gibt es auch super Auswertungen drüber.
Aber spielt sicherlich in den Köpfen der Spieler auch eine Rolle.
Absolut, also natürlich.
Gehe ich doch lieber zu dem Team, wo ich weniger Steuern zahle.
Wenn ich keine Income-Tax zahlen muss oder nur 3% statt 13%, macht das am Ende des Tages unterm Strich für mich deutlich mehr aus als Spieler. Absolut.
Vielleicht gehen wir einmal konkret rein anhand von Beispielen. Also das klingt nach einer Menge Geld, knapp 190 oder knapp 200 Millionen aktuell. Aber die 200 Millionen werden ja dann auch nicht durch 55 Spieler oder durch 80 Spieler geteilt, sondern den größten Batzen kriegen halt die Stars dieser Franchise.
Genau, ich glaube erstmal ist es ganz wichtig, 53 Spieler sind ja so der Roster, den du normalerweise hast. Das ist das, für diese 53 Spieler wird normalerweise der Salary Cap berechnet. Also es gibt noch ein Practice Squad, was da drauf kommt, rechnet sich rein. Es gibt noch Trainergehälter, es gibt noch Gehälter von den ganzen Mitarbeitern, von den Cheerleadern, von wem auch immer, der noch dran kommt. Hat alles nichts mit dem Salary Cap zu tun. Es sind diese 53 Spieler, die am Ende im Active Roster stehen oder die mal gestanden haben, Verträge, die da auch noch irgendeinen Bezug nehmen, weil sie eigentlich sozusagen für diese Zeit geplant waren. Das ist das, was am Ende auf den Salary Cap gerechnet wird. Und das ist, glaube ich, das, was spannend ist, was vollkommen richtig. Es gibt immer die Skill Position, die viel, viel mehr verdienen. Und es gibt eben, die verdienen immer noch ganz okay, aber auch einige Positionen, die am Ende mit knapp 100 Millionen herum rauskommen und nicht so ordentlich bezahlt werden.
Also wir haben gleich später, wenn wir dazu kommen, noch ein Beispiel der LA Rams, die in den letzten Jahren ziemlich viel mit Geld um sich geworfen haben, einfach um diesen Win-Now-Mode, den sie seit 2018 um Goff und McVay versuchen zu etablieren, sind ja einmal in den Super Bowl gekommen. Da kann man jetzt einmal vorgreifend sagen, dass die 6 bestbezahlten Spieler der Franchise für 2021 68% des Salary Caps ausmachen werden. Das sind irgendwie 125 Millionen von, kommen wir auch nochmal drauf, 175 bisher, die garantiert sind von der NFL. Da bleibt dann für die restlichen 53 minus 6, 47 Spieler im Roster Stand jetzt ein bisschen weniger übrig. Ja. Ne? Also das muss man dann halt auch schauen.
Also das Salary Cap soll für Gleichheit sorgen, aber innerhalb eines Kaders ist halt alles andere als Gleichheit logischerweise da.
Definitiv, da sind wir dann aber ein Stück weit wieder bei diesem Collective Bargaining Agreement, was du gerade gesagt hast. Daniel sagt, dass 48% sind es jetzt, die an die Spieler gehen, seit März diesen Jahres, vorher waren es 47%. Und der Grund, warum eigentlich für die reicheren Spieler der Liga relativ unattraktiv das neue CBA ab diesem Jahr, aber für die Spieler, die Minimumverträge bekommen. Wir haben es gerade gesagt, nicht Cam Newton, aber Le'Veon Bell hat gesigned für Minimum und Brown macht es jetzt auch. Diese Gehälter sind, je nachdem nach Veteran-Status, sagt man, nach 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren Liga-Zugehörigkeit, steigen die halt überproportional an im Vergleich zu den großen Verträgen, sodass Leute, die 5, 8 oder 10 Jahre dabei sind, dann wirklich auch garantiert im Jahr 1 Million verdienen, statt vielleicht bisher 900.000.
Ist ja eigentlich auch nur fair.
Ist fair.
Wird dann nach Dienstjahren abgenommen.
Es ist ganz spannend, es ist eigentlich fair. Führt aber dazu, dass bestimmte Spieler, die eben nicht auf dem höchsten Level sind, die nicht jetzt sozusagen gefühlt das Beste sind, was es gibt, relativ schnell aussortiert werden. Also diese Halbwertszeit von Spielern ist in der NFL einmal kurz, weil es Verletzungen gibt. Ja. Andersrum aber auch, weil die Spieler im Minimum immer teurer werden. Es günstiger ist, einmal Rookies reinzuholen aus dem Draft, aber auch unrestricted, also welche, die sozusagen nicht gedraftet sind, undrafted, Free Agents reinzuholen, weil die alle am Ende in den ersten 3 Jahren günstiger sind. Und das ist, glaube ich, ein Thema wie so ein Björn Werner, wie so ein anderer Spieler aus Deutschland, wenn sie nicht an Verletzungen gescheitert sind, irgendwann ein Problem hat, hatten, weil sie zu teuer waren für die Leistung, die sie gebracht haben.
Kasim Idebali ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
100%, dafür, genau. Also wenn du nicht, und Sebastian Vollmer wurde letzte Woche ins All-Dynasty-Team der Patriots gewählt, wenn du nicht auf dem Niveau bist, die Relevanz für den Kader hast, dann kannst du dir fast aussuchen, wann du aufhörst, weil du so wichtig bist. Wenn du sozusagen nur Mittelmaß bist, trotzdem spielst, deinen Platz im Kader hast, hast du so die 3-4 Jahre, um dich dahin zu entwickeln, dass du wirklich gebraucht wirst. Ansonsten wirst du relativ schnell wieder aussortiert, wegen dem Salary Cap und dem Veteran Minimum, weil es am Ende zu teuer bist, zu jemandem, der gerade vom College kommt. Wir wissen, wie viele tausend Spieler da hinkommen möchten, die am Ende ähnlich gut sind, die auch schon seit 10 Jahren Football spielen und die am Ende dich ersetzen. Also das ist ein bisschen auch die bittere Wahrheit. Der Salary Cap nimmt vielen mittelmäßigen Spielern auch den Arbeitsplatz weg.
Hat jetzt nichts mit dem Cap zu tun, aber man hat ja auch als NFL-Spieler erst nach 3 Jahren Anspruch auf eine NFL-Rente zum Beispiel.
Ja. Und daran angesetzt, also die durchschnittliche Verweildauer eines NFL-Spielers liegt bei 3 bis 4 Jahren.
Not for long.
Und da sind all die Bradys, all die Breezes, all die Dynasty-Builder und auch all die anderen Leute mit eingerechnet, die das deutlich nach oben treiben. Also da ist nicht viel Zeit, um entsprechendes Geld zu verdienen. Wir hatten es gerade und dann hängt da manchmal auch noch ein Rattenschwanz dran an Familie, an Fürsorge für andere Leute. Also es ist schon relativ kondensiert da.
Was, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, wenn man einen Vertrag bei einem NFL-Team unterschreibt, sagen wir jetzt mal 5 Jahre, heißt das noch lange nicht, dass man dann auch 5 Jahre für dieses Team spielt. Das heißt auch noch lange nicht, dass man das Geld, was dann bei der Vertragsunterzeichnung publiziert wird, auch tatsächlich bekommt, außer dieses garantierte Geld. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, das tatsächlich mal an so einem konkreten Beispiel vielleicht abzuarbeiten.
Ja,
vielleicht an Patrick Mahomes oder an was habt ihr
da gedacht? Ich lass uns einen, wenn es okay ist, klar, weil es dann auffällt, wir haben der, immer wenn es eine Regel gibt, an die sich alle frank und frei halten möchten, die Spieler, die Vereine und auch die Owner, dann gibt es natürlich immer auch Gegenbewegungen, um diese Verträge ein Stück weit auszuhebeln. Das heißt, wenn wir auf den Salary Cap gucken und die Regeln, die damit verbunden sind, dann werden wir jetzt gleich bei dem Pat Mahomes Deal sehen, dass es nicht so ist und dass es ein komplett anderes Konstrukt als bei der NBA beispielsweise, wo wenn LeBron James für 3 Jahre bei den Lakers unterschreibt für 25 Millionen Euro im Jahr, dann bekommt er garantiert jedes Jahr diese 25 Millionen Euro. Selbst wenn der sich nach einem Jahr das Bein bricht und nie wieder einen Schritt gehen kann, dann sind diese 25 Millionen pro Jahr auf 3 Jahre garantiert. Ähnlich ist es im Baseball. Du sagtest es gerade, in der NFL ist es anders. Und wie schafft man das, dass es da anders ist, also teamfreundlicher, ownerfreundlicher? Man hat einfach eine ganze kaskadierende Menge an, neben dem Festgehalt, was quasi garantiert ist, hat man Boni-Möglichkeiten, Incentive-Möglichkeiten, verschiedene Bonus-Level eingebaut, das werden wir jetzt gleich bei Patrick Mahomes sehen, an denen die Teams quasi auf, ich sag mal, jährlicher Ebene oder jährlicher Basis quasi in der Lage sind, zu sagen, okay, das war's, danke vielmals. Mhm. Dann nehmen die noch eine Restschuld mit meistens, die gegen den Salary Cap des nächsten Jahres gerechnet wird. Aber der Spieler, der in einem Jahr entlassen wird, hat maximal noch Anspruch auf das Festgehalt dieses einen Jahres. Sämtliche Boni danach sind weg, werden wir gleich sehen. Ist super interessant beim Pat Mahomes Contract. Und dann ist die Sache aus den Büchern bei den Vereinen raus. Mhm. Und unter Umständen bleibt für Pat Mahomes von 450 Millionen Euro nur, Sternchen, 45 übrig, weil nach 2 Jahren Ende ist.
Ne? Ja. Ich glaube, das andere ist gerade im Vergleich zur MLB und zur NBA gesagt, spannend an dem Salary Cap in der NFL ist, er ist wirklich hart. Also du darfst am Tag 1 der Saison, davor kannst du gerne in der Planung im Minus sein, an Tag 1 der Saison müssen alle im Plus sein. Wenn du davor noch irgendwie dann 1-2 Millionen im Minus bist, fangen die Vereine an zu restructuren und zu gucken, dass sie aus diesem Jahr Sachen rausnehmen und man reinrutscht. Ganz spannend, es gibt bei fast jedem Franchise einen Mitarbeiter, der sich eigentlich nur um den Salary Cap kümmert, der guckt, wie das aussieht, was für Auswirkungen das hat, weil jeder Free Agent, jede Verletzung, wenn sich irgendwie ein Spieler aus deinem 53-Mann-Roster verletzt und du ziehst jemand Neues aus dem Practice Squad rein, du versuchst noch einen Free Agent zu holen, musst du ja immer direkt kalkulieren, was heißt das für meinen Salary Cap. Es gibt also Twitter-Accounts, kann man empfehlen, zu jedem Verein, also dein Verein, das hat, ich glaube, bei den Patriots ist es immer relativ schnell durchgegangen, da kenne ich es, dass man wirklich einen Account hat, der direkt nach jedem Deal, der veröffentlicht wird, den Salary Cap aktualisiert, um zu sehen, wo steht man
da. Ja, aktuell ist es ja auch ganz spannend, weil demnächst ist die Trade Deadline. Das heißt, jetzt öffnen die Teams nochmal ihr Portemonnaie und schauen, und kramen da so ein bisschen, wen können wir denn eigentlich noch holen?
100%.
Aktuell, also wir produzieren ein bisschen vor, aber aktuell haben tatsächlich die Browns am meisten Geld.
Genau, also ich glaube, wenn die Sendung rauskommt, dann ist es genau die Trade Deadline am Tag oder Tag davor, nee, ich glaube, es ist der 3. November. Und da ist es wirklich spannend zu sehen, was passiert jetzt noch, weil das jetzt ja auch nicht immer nur mit dem jetzigen Cap zu tun hat, sondern teilweise auch schon mit dem im nächsten Jahr. Es gibt schon jetzt eine Liste, wie der aktuell in diesem Jahr aussieht. Das sieht für manche Teams nicht so rosig aus. Ja. Seahawks, Saints sind klar Minus, die müssen was tun.
Rams haben wir als Beispiel gleich.
Genau, Rams haben wir als Beispiel, die auch über Jahre irgendwie damit zu kämpfen haben, diesen Salary Cap irgendwie organisiert zu bekommen. Also ganz spannend, was die da machen. Ein Fakt noch mal ganz kurz, den ich dazu werfen möchte.
Streitet euch bitte nicht, ja?
Alles gut, wir sind weit genau auseinander hier.
Wir können hier mit, das ist nicht der Covid-Grund, dass wir auseinandersetzen, sondern einfach die Animositäten untereinander.
Genau, aber das was spannend ist, der Salary Cap muss auch zum Großteil ausgegeben werden. Also das ist eben was man auch nicht vergessen darf.
Sie dürfen was ins neue Jahr mitnehmen, müssen es aber ankündigen.
Nee, ich glaube, sie dürfen normalerweise gar nichts ins
andere Jahr. Seit dem CBA von 2011 darfst du den Cap-Rollover machen.
Nur 5%, oder?
Eigentlich die gesamte Summe, du musst aber mindestens auch 90% der Salary Cap im Jahr verpulvern. Also wenn wir von den knapp 200 jetzt ausgehen für 2020, dann bist du halt einfach verpflichtet, was sind das? 180 davon eben halt auszugeben. Ja. Es ist aber am Ende des Tages so, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Es ist so, es ist ja ein Hard Cap, das haben wir vorhin gesagt. Aber es gibt relativ selten Situationen, in denen auch Teams, es sind jetzt aktuell, wenn man auf 2021 guckt, 8 oder 9 Teams, die teilweise signifikant drüber sind, sagte Daniel gerade. Es kommt selten zu Fines, also zu Strafen, weil am Ende des Tages die Teams eben mit diesem, Daniel sagt das Stichwort, Contract Restructures oder im Englischen sagt man Back-Heavy Contracts, wo viel Geld in die Zukunft gelagert wird, von dem man dann, wie man gerade gehört, schnell wieder runterkommen kann. Sehen wir gleich bei Pat Mahomes. Und am Ende des Tages gelingt es den Teams immer mit diesem Salary Cap Zauberer oder Experten, der da ist, knapp drüber, dann gibt es halt irgendwie eine kleine Geldstrafe oder knapp drunter zu landen. Und deswegen hört man da immer relativ wenig. Das hört sich immer so drastisch an. Die amerikanischen Sportmedien peitschen das auch immer durch, dass irgendjemand 80 Millionen gefühlt fürs nächste Jahr in den Miesen ist. Ja. Da hört man dann aber 3 Tage, bevor die Cap-Deadline ist, nichts mehr von, weil alle das so restrukturiert haben, dass es passt. Das muss man am Ende des Tages auch sagen.
Du hast ja schon 2 Seiten genannt, vielleicht auch einmal als Tipp. Also over the cap kann man sich immer diesen
aktuell. Also wir haben das, was ich jetzt gleich... Spottrack nehmen wir jetzt gleich die Zahlen raus, bei denen ich über Patrick Mahomes spreche oder wir über Patrick Mahomes sprechen. Und die Zahlen, die ich jetzt hier habe, sind alle von Spottrack. Man googelt Spottrack und dann hat man oben den Suchschlitz, gibt NBA, MLB und auch NFL übergreifend den Spieler ein und dann hat man eine relativ gute, natürlich aus externen Quellen zusammengesuchte, aber auch die Seiten sind relativ verlässlich mittlerweile.
Ja. Also auch sehr übersichtlich, finde ich, auch wenn man
nachgucken
will, wie viel hat er eigentlich in seiner Karriere schon verdient. Oder wenn man nachgucken will, wie viel wird er eigentlich noch verdienen.
Also also Vertragsdetails.
Eine ganz klare Empfehlung wollen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall den Link noch reinpacken.
Ich glaube, insgesamt machen wir alle Links zu den einzelnen Grafiken in die Shownotes mit rein, dass ihr all das nachempfinden könnt. Gerade im Podcast, glaube ich, ist es am Ende dann wirklich eine Herausforderung, den Zahlen zu folgen, weil jetzt folgen gleich relativ viele Zahlen. Gerne einfach den Links folgen, da kann man sich das direkt parallel dazu angucken. Bringt dann am Ende auch Spaß und das ist dann, glaube ich, immer so ein bisschen eine Suche danach und dann muss man sagen, was hat Fitzgerald eigentlich in seiner letzten Karriere verdient, der eigentlich nie den Durchbruch, also nicht richtig groß sein Team hatte, nie irgendwie da richtig hingekommen ist und trotzdem hat der Kollege irgendwie... Ja. Gut,
auch so ein
gut,
also Eli Manning ist da immer mein Lieblingsbeispiel. Der hat auch 2-mal den Super Bowl gewonnen, keine Frage, aber der hat eine 250 Millionen Dollar verdient. Nur in der NFL. Also der hatte ja auch noch ein paar Sponsorendeals und so weiter. Also der ist auf dem Weg zum Milliardär. So wie Roger Federer ja auch. Der ist, glaube ich, auch, wenn er jetzt keine Ausgaben gehabt hätte, der erste Sportmilliardär.
Nee, aber Roger Federer ist eben noch so ein Individualsportler. Da im Tennis ist unglaublich viel Geld drin. Und er zusammen mit zwei anderen Kollegen dominieren den Sport seit 15 Jahren. Eli Manning hat 2 Super Bowls gewonnen, hat aber nicht alleine gewonnen. Der hatte große Teams drumherum. Ich würde nicht sagen, er war nicht immer der Superstar seines riesigen Teams. Und trotzdem hat er ein unglaubliches Geld genommen. Und das zeigt einfach mit der Masse an Spielern, die wir in der NFL haben, wie viel Geld da eigentlich im ganzen System drin ist.
Wenn mir jemand die Frage stellt, wem ich die Milliarde mehr gönne, dann ist es immer Roger Federer aufgrund der letzten 15 Jahre als Eli Manning. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Jets-Fan bin.
Wollte ich gerade sagen, du bist aber auch Jets-Fan. Ein
Stück weit. Eli Manning hat aber auch relativ viel, also Gruß an alle Giants da draußen, naja, die
speziell,
letzten Jahre.
Speziell Nico jetzt, übrigens, der auch sehr leidet
aktuell. Nico sehr leidet. Ja, aber damit hat ja Eli Manning auch
nichts mehr zu tun. Die Faszination New York Jets haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Sonst wirst du da natürlich auch nochmal prädestiniert für.
Weiß nicht, was
Bombe. Aber lass uns nicht von Patrick Mahomes
abkommen. Wir können Shithole Jets machen. Jetzt. Das ist dasselbe. Also, ich steige einfach mal kurz ein. Der gute Mensch hat ja, wann war es denn jetzt? Im Juli oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wann genau.
Kurz vor Beginn der Saison.
Die Vertragsverlängerung unterzeichnet. Ich muss auch immer wieder ablegen. Ein 10-Jahres-Vertrag mit einem Gesamtvolumen von 450 Millionen Dollar. Davon sind 10 Millionen Signing-Bonus nett. Die sind garantiert und werden ausbezahlt.
Dafür haben sich dann bei den Kansas City Royals eingekauft.
Das stimmt, ja, genau. Das Ganze sind 450 durch 10, eine Average Salary, also ein Durchschnittsgehalt auf Jahr gerechnet von 45. Guaranteed at Signing heißt das. Also das, was wirklich in dem Moment, wo er die Unterschrift geleistet hat, auf jeden Fall über den Tisch geht oder auf sein Konto wandert, sind aber nur, sage ich jetzt mal, 63 knapp.
Kommen wir gleich nochmal. Aber, das habe ich auch rausgelesen, die werden sofort überwiesen.
Ja, ne?
Das die setzen sich... Das ist nicht so ein Abstottern oder Ratenzahlen, sondern die 63 Millionen also, kriegt er am nächsten Tag.
Die setzen sich zusammen.
Überweist
ja, einmal die setzen sich zusammen.
Gruß, das ist ja auch interessant zu wissen.
Ja, definitiv.
Also, Gruß, also die setzen sich zusammen. Gruß an Spotrac, ich lese es ab. Das ist der Signing-Bonus plus die 2020-Salary, also das 2020er-Gehalt, was er hat. Das 2021er-Gehalt, dann der 2021er, das ist jetzt der erste Bonus, Roster, sogenannte Roster-Bonus. Das heißt, wenn er zu einem gewissen Tag eines im Jahr Teil der Mannschaft ist, dann wird dieser Bonus.
Erster Tag der Regular
Season. Meistens der erste Tag der Regular Season.
Genau, Preseason, wenn du dich verletzt, ist das immer das Harte für die Spieler. Genau. Wenn sie sich in der Preseason verletzen, gehen sie meistens leer aus bei den
genau, Bonus. Aber viele müssen die in der Preseason spielen, damit sie sich überhaupt zeigen können
und
einen Vertrag bekommen.
Genau.
Fiel jetzt dieses Jahr auf.
Aber das erklärt auch wieder, der Salary Cap und die Verträge erklären, wieso diese Preseason so ein großes Thema ist, was da diskutiert wird. Also das hängt ja alles bei der NFL zusammen. Und diese Preseason zu reduzieren, nur noch 2 oder 3 Spiele zu haben, das ist der Liga den Spielern auch so ein großer Wunsch, damit sie eben weniger Verletzungen haben, bevor sie das Geld bekommen. Ja. Weil wenn die 4 Spiele haben, die müssen alle 4 Spiele spielen, wir wissen, wie schnell man sich verletzt, ein Kreuzband und du bist dann ein Jahr draußen und kriegst gar nichts von dem Geld, was eigentlich im Jahr gespielt wird. Das ist einfach das Risiko, was die haben. Deshalb spielen die, gerade die Quarterbacks, also sehr, sehr ungern in der
Position. Wir wünschen Patrick Mahomes das natürlich nicht, dass er sich verletzt.
Auf keinen Fall.
Gehen wir jetzt auch mal nicht davon aus. Der wird auch auf jeden Fall 2021 zum Kader der Chiefs gehören. Das heißt, da ist dann der nächste Zahltag.
Also die 63... da kleine Seitennote noch. Wir hatten das gesagt, dieses Stichwort Back-Heavy Contracts. Das Witzige ist, dass es sind zwar 63 Millionen, aber die Base-Salary, also das Normalgehalt, um es mal ein bisschen mit dem, was wir so bekommen, zu vergleichen, sind in den Jahren 2020, 21 und 22, das ist das, was fällig wird, in der Tat nur knapp 3,5. Mhm. Ansonsten ist, und das zieht sich durch die gesamten 10 Jahre durch, das wird gleich nochmal interessant, wenn der Verein aussteigen kann, der Großteil des gesamten Vertrages besteht aus diesen sogenannten Roster-Boni. Das heißt, wenn er zum Ligastart zu dem Zeitpunkt immer noch zur Mannschaft gehört. Und das sind dann durchschnittlich, wenn man drauf guckt, irgendwas zwischen 27 und 35 Millionen Dollar.
Aber wieso, also ich glaube, eine ganze Erklärung, wieso machen sie das? Am Ende ist das Risiko, so einen großen Vertrag über so lange Zeit zu signen, für die Chiefs natürlich. Wenn er sich verletzt, würden sie weiterhin bezahlen, der Vertrag würde weiterhin laufen und sie hätten nicht mal einen Quarterback. Also das ist die Absicherung der Franchises, zu sagen, hey, wir müssen irgendwie weiter mit unserem Salary Cap arbeiten und wir wollen am Anfang nicht so viel Geld bezahlen, weil der Salary Cap jetzt gerade noch bei 198 Millionen ist. Die Erfahrung hat gezeigt, jedes Jahr 10 Millionen mehr. Das heißt, in 3 Jahren sind wir dann über 220. So war bisher die Planung vor Corona.
COVID, ja, vor
genau. COVID, ja. War dann eben, dass es so weit hochgeht, dass es sich eigentlich lohnt, den jetzt günstig zu halten. Und dann ist es schon okay, weil dann sind wir noch viel mehr Salary Cap.
Weil, also ich glaube, Entschuldigung, wenn ich das so einmal sagen darf, ich glaube, das war auch vor dem Corona-Ausbruch tatsächlich noch, weil eigentlich wollte er ja... Also, der Agent von Patrick Mahomes heißt Lee Steinberg.
Ja.
Da haben wir auch mal ein Boulevard drüber gemacht, die Hidden Champions der NFL, also so ein Schlachtross.
Ja.
Der macht das seit gefühlt 400 Jahren und hat nur die ganz großen US-Sportler dabei. Eigentlich wollte Patrick Mahomes ja, oder der Agent von Patrick Mahomes, dass sein Gehalt an das Salary Cap Volumen geknüpft ist. Und das steigt ja immer weiter und dadurch hat er auch immer mehr verdient. Das ist dann am Ende jetzt aber ja nicht gemacht worden.
Das wäre ein absolutes Exempel. Mhm. Deswegen ist das bisher auch noch nicht gefallen. Das wurde schon beim Vertrag, ich glaube, letztes Jahr unterzeichnet von Russell Wilson einmal mit reingebracht. Und ich glaube auch bei Aaron Rodgers, da war es noch viel weiter weg. Das wird jetzt so allmählich, und da sind Steinberg und Co. natürlich genau die Richtigen, das wird jetzt nach und nach immer weiter reinmassiert, damit es irgendwann dann mal vielleicht so salonfähig wird, dass es einen Quarterback gibt, der, vielleicht ist es Dak Prescott nächstes Jahr, sich aussuchen kann, ob er hier 50 oder da 50 verdient und dann zu dem Team geht, dass du beispielsweise als allererstes sagst, okay, für die ersten 3 Jahre des Contracts koppeln wir das gebunden an die.
Und dann am besten an einen Staat, wo er keine oder ganz wenig Steuern zahlt.
Genau, also, genau. Ja, damit von den knappen 50 im Jahr möglichst viel übrig bleiben. Kurz noch mal einmal auf Patrick Mahomes zurück. Das, was ich gerade gesagt habe, was wir gerade gesagt haben, die 63 Millionen, die garantiert sind, da sind ja schon die Salaries und die Boni von 2022 mit drin. Mhm. Das heißt, alles, was jetzt kommt, gilt für das Geld ab 2023. Und das ist noch mal, da hat der Steinberg das ganz gut gemacht mit seinem Klienten zusammen. Am 1. Ligatag des Jahres 2021 werden nämlich die für 2023 fälligen Einkommen, also das Base Salary plus den Roster Bonus und es gibt so einen kleinen Workout Bonus von schlanken 500.000 im Jahr, die dann auch noch mit dabei sind, das wird dann auch fällig. Sind dann aber auch von 2023 gesehen, kurz zusammengezählt, 34 plus 5 plus 2, also auch 40.
Ja.
So, das wird garantiert fällig, wenn Patrick Mahomes zur Saison 2021 dann im Roster noch steht.
Also er kriegt das, eigentlich 2 Jahre weiter schon bezahlt, in dem Moment, in dem er da drin
ist. Das ist eine absolute Ausnahme bisher. Wer bei SpotTrack guckt, das sind die Zahlen, die ich jetzt hier gerade auch nett ablese, weil ich mir alle nicht merken kann, der sieht, wenn er sich diesen Contract oder diese Cash-Details, heißt es, anguckt, die ganzen Spalten von Base-Salary, Signing-Bonus, Roster-Bonus und Workout-Bonus. Wenn er aber noch ein Stückchen weiter runter scrollt, dann stehen da Contract Notes unten drunter. Ja. Und die sind bei diesem 450 Millionen 10 Jahres Pat Mahomes Vertrag sehr, sehr, sehr ausführlich. Das sind 12 Bullet Points oder so.
Ja.
Der letzte Bullet Point ist eine No-Trade-Clause, das ist auch ganz nett.
Ja.
Der darf halt nicht getradet werden, außer er hat Bock.
Wer kann sich das auch schon leisten?
Wer kann sich's leisten, genau. Aber wo wir gerade bei Steinberg waren, dann man sieht, wie sich der Vertrag über die 10 Jahre entwickelt. Die Agenten sind natürlich auch daran interessiert, nicht nur im Sinne ihrer Klienten, sondern im Sinne der möglichst größten Öffentlichkeitsarbeit zu sagen, 10 Jahre 450 gab es noch nie, wird es auch so für die nächsten Verträge nicht geben. Selbst wenn Dak Prescott 50 Millionen bekommt.
NFL MLB zum Beispiel wird ja auch...
Genau, die hat schon vor 15 Jahren 10 Jahresverträge über 300 Millionen gehabt. Aber kocht dann doch jede eigene Liga ihr eigenes Süppchen, zu sagen, ich war derjenige, der einen Vertrag über 10 Jahre mit einem Gesamtvolumen, möglichen Volumen von 450 vermittelt hat. Das ist schon eine ordentliche Ansage, weil, wie gesagt, gehen nicht davon aus, und der nächste dicke Vertrag, wenn er wieder gesund ist, ist Dak Prescott.
Ja.
Der kriegt dann 5 Jahre. Lass es da 250 sein. Aber es hängt ja unheimlich viel, das hat man auch hier in der deutschen Presse gemerkt, es hängt total viel an der Gesamtsumme. 10 Jahre, 450, 45 Millionen.
Das ist aber die PR-Geschichte.
Genau.
Ich glaube, es ist aber auch die Art und Weise des Spielers, wo man sagt, hey, der ist jetzt nicht so stark am Rennen, der könnte einen Breeze und einen Brady in seiner Laufzeit oder langen Länge seiner Karriere mitnehmen. Ich glaube, jemand, der eine Chance hat, so einen Vertrag zu bekommen, könnte Joe Burrow sein, der jetzt irgendwie eine starke Saison ohne eine große O-Line spielt, wenn der sozusagen die ersten 3 Jahre verletzungsfrei da irgendwie durchkommt und sich rettet, dann wäre das ein Spieler, der einen ähnlichen Vertrag haben kann. Ich glaube, ganz schöne Überleitung. Jemand, der es nicht geschafft hat, hat bei den Colts gespielt. Auch ein schönes Beispiel, was passiert, wenn du eben dein das nicht schaffst, sozusagen zu Ende zu spielen. Andrew Luck, verletzungsbedingt seine Karriere beendet. Und der hatte eben noch wie viele Jahre drauf? 2, 3
ich
Jahre?
Ich glaube 3, ja.
Hat da einen Signing-Bonus gekriegt, der eigentlich für die ganze Zeit seines Vertrages laufen sollte. Den musste er oder hätte er eigentlich zurückzahlen müssen. Also er hätte einen Teil seines Signing-Bonus zurückzahlen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Owner gesagt haben, so Andrew Luck, du bist so ein guter Typ. Du hast die 3 Jahre hier so gut performt oder 4. Nimm mal mit die 10,
du musst ja noch ein Smartphone kaufen, was hast du
genau,
ja nicht.
Genau. So, um vielleicht dann doch die Mahomes-Sache abzuschließen, wir hatten das, ich sag's nochmal, diese Back-Heavy-Load-Funktion in diesen Verträgen. Man sieht, wenn man sich die Zahlen anguckt in diesem Vertrag, dass, ich hatte es gerade gesagt, dieser Roster-Bonus, der dann jährlich auch wegfallen kann, wenn er eben die Teilnahme am Team nicht schafft, das verschiebt sich nach hinten raus in den Jahren 2028, 29, 30, 31, also die letzten 3, 4 Jahre, dann wieder sehr in die Base-Salary rein. Also ins normale Gehalt. Der Grund, warum Teams das machen, ist, erstens ist das so weit weg, dass man unter Umständen, also erstmal hat man bis dahin einen hoffentlich aus NFL-Perspektive gesehen astronomisch hohen Salary Cap, dann wäre es sowieso egal. Aber was man machen kann mit diesen Verträgen, Daniel hat es schon gesagt, man kann diese Verträge restrukturieren. Man kann aber am Ende des Tages nur Geld, überspitzt gesagt, aus dem normalen Gehalt, aus der Base Salary restrukturieren. Wenn wir uns die letzten 4 Jahre angucken, dann liegen da knapp 100 Millionen Euro Dollar oder 120 Millionen Dollar in der Base Salary. Das heißt, wenn er dann immer noch im Team ist, vielleicht ein bisschen schlechter, wenn das Team finanzielle Probleme hat, dann kann man dieses Geld nehmen, zusammen, der Spieler muss natürlich zustimmen, restrukturieren und am Ende des Tages das beispielsweise ganz galant in einen Signing-Bonus packen, den man dann über die gesamte Vertragslaufzeit aus Salary-Cap-Sicht abschreiben kann. Das heißt, wir nehmen 120, packen 100 davon in einen Signing-Bonus über 7 Jahre und sind in der Lage, diese 100 Millionen über 7 Jahre gleich verteilt, was sind das, 18 oder 17 abzuschreiben, ja, und haben deutlich weniger, die Amis sagen, gegen das Cap laufen, als wenn wir es auszahlen müssen.
Ja, da hat man ja eh das Gefühl, dass da wahnsinnig viel getrickst wird. Ne? Plötzlich ein Spieler, der gerade erst gefühlt seinen Vertrag verlängert hat, kriegt einen neuen Vertrag, nämlich weil er restructured wurde.
Genau. Also
da sind ja echte Profis
am Bis hin zu der Schmerzfreiheit, dass man einem damals designated Franchise Player wie Todd Gurley einen Riesenvertrag in diesem Win-Now-Modus-Fenster der LA Rams 2018 um den Hals gehangen hat. Am Ende des Tages wirft man ihn dann mehr oder weniger raus. Er wechselt jetzt zu den Falcons. Das Einzige, was die Rams noch mittragen müssen, sind, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, 8,5 Millionen Dollar Signing-Bonus, den sie in ihren Büchern mitschleppen müssen.
Ich glaube, die Rams sind ein super gutes Beispiel, um zu zeigen.
Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil Dead Cap hört man dann auch immer wieder.
Ja.
Das sind dann nur, wenn er wechseln sollte, 6 Millionen gegen den Cap. Also, dass man das vielleicht auch noch einmal erklärt.
Also, es ist so, dass der Signing-Bonus, wir sagen jetzt einfach mal, St. Gurley, ich habe die Vertragszahlen nicht im Kopf, aber 2018 hat er einen Signing-Bonus bekommen, sagen wir 5 Jahre und dann 50 Millionen, einfach nur als Beispiel. Diese 50 Millionen kriegt er sofort. Die werden aber abgeschrieben über die Vertragslaufzeit der 5 Jahre, was ich gerade gesagt habe. Das heißt pro Jahr, pro Rata 10 Millionen Dollar. Wenn der dann drei Jahre später weiter verschifft wird, so wie jetzt, dann bleiben ja von diesem Signing-Bonus, den er nicht zurückzahlen muss, weil er den garantiert bekommt, bleiben in den Büchern der Rams noch die 2 restlichen Jahre des anteiligen Signing-Bonus übrig. Mhm. Also 20 Millionen. Und das ist in dem Fall der sogenannte Dead Cap, von dem die Rams auf keinen Fall runterkommen. Das heißt, wenn sie im Laufe eines Jahres den Spieler rausschmeißen, dann müssen sie in diesem Jahr noch die Base Salary zahlen. Danach fällt die Base Salary weg, weil er ja weg ist. Aber sie müssen definitiv die anteilige Abstotterung des Signing-Bonus noch leisten.
Und das ist, glaube ich, gerade für Teams, für die Rams unglaublich schwierig zu sagen, wir haben jetzt gerade ein gutes Team, wir haben einen Quarterback, der einigermaßen okay ist, wir hatten einen Running Back, der okay ist, wir haben eine Defense, wo wir Starspieler haben, die relativ viel bezahlen. Du hast es ganz kurz eben mal gesagt, um das Beispiel Rams einmal fertig zu machen. Da sagt dann ein Kommentator immer Win-Now-Modus. Ja. Die haben einfach ein Titelfenster von 2-3 Jahren, wo sie das schaffen können. Wieso können die das nicht verlängern und wieso können die nicht langfristig irgendwie oben mitspielen, wenn sie eben immer noch den Quarterback haben und immer noch die Spieler haben? Weil das Problem ist, dass die einen so großen Anteil an dieser großen Verträge haben. Ich glaube, bei den Rams sind 6 Spieler, die irgendwie 24 Millionen genau nehmen, dass da so wenig Platz irgendwie nach woanders bleibt, dass sie in dem Moment sozusagen erstmal ein Problem haben, das andere zu füllen. Das konnten sie am Anfang noch besser machen, weil sie die Verträge eben so strukturiert haben, dass sie am Anfang wenig bezahlt haben, am Ende irgendwie mehr bezahlt haben. Jetzt sind sie aber in einem Modus, dieses, nächstes, übernächstes Jahr, wo einmal die Spieler so viel verdienen. Gleichzeitig haben sie noch Dead Cap von Gurley und von ein paar anderen Geschichten, die sie gemacht haben und haben eigentlich kein Geld mehr, um das so zu bezahlen. Das heißt, was können sie jetzt machen? Sie fangen an zu restrukturieren, sie fangen an zu traden, um die Leute rauszukriegen. Das heißt, wir werden bei den Rams den Abfall der Qualität in den nächsten Jahren einfach sehen. Weil sie dazu...
Sei denn unterbezahlte oder schlechter bezahlte...
Genau.
Das Problem ist,
wir haben ja auch getradet. Ich glaube, sie haben im nächsten Jahr keinen First-Round-Pick.
Das ist die andere Seite. Genau. Daniel sagte gerade, dass die Teams in der Lage sind, über dieses System des Drafts halt einfach, weil es eine Rookie-Scale für die Gehälter gibt, die deutlich geringer ist, dann da so eine gewisse, wie nennt man das, reinigende Wirkung zu haben, weil du halt bei 7 Draft-Picks halt 7 potenzielle günstige Spieler dazu bekommst. Was die Rams, und das haben sie 2018, habe ich die ganze Zeit gesagt, sind sie in den Win-Now-Modus gegangen. Sie sind ja auch einmal im Super Bowl gewesen, hätte ja auch klappen können. Sie haben aber das Ganze dieses Jahr nochmal komplett auf die Spitze gesetzt, weil sie Jalen Ramsey noch geholt haben, dem auch einen Riesenvertrag um den Hals gegangen haben, weil sie dachten, sie sind halt dieses Jahr kompetitiv dabei. Die Projektion bei den Rams liegt jetzt gerade so bei 8-8, 9-7. Da weiß man nicht, ob es für den Super Bowl reicht. Und ab dem nächsten Jahr wird es dann halt super, super eng.
Was ich wahnsinnig schwer zu greifen finde, ist, du hast eben gesagt, ne, bei Mahomes-Vertrag, 2028 und 2029, 2030, also wer weiß von uns schon, was 2030 ist. Und vor allem sind wir ja jetzt in einer Situation, die es auch noch nicht gab. Ich habe irgendwie eine Zahl gelesen, allein durch Corona wird der Umsatz der NFL um 4 bis 5 Milliarden sinken, sodass davon auszugehen ist, dass das Salary Cap jetzt nicht so hoch proportional steigt in der nächsten Zeit. Aber wie kann ein Team wie die Chiefs jetzt schon mit einem Cap Space rechnen, ohne zu wissen, wie hoch der eigentlich 2030 sein wird? Das finde ich immer sehr komplex irgendwie. Nee, das weißt du eigentlich keiner.
Genau, das sind Voraussagen. Also da haben wir auch letztes Mal drüber geredet. Es gibt eben Aussagen von der Liga, wo sie hinwollen.
Es gibt ja auch bald einen neuen TV-Vertrag, das wird das dann auch
in die Höhe. Ganz genau, aber die Vorhersagen waren für dieses Jahr, ich glaube, es waren irgendwie Richtung 16,5 Milliarden waren es, glaube ich, wo wir 16,5 Milliarden Einnahmen haben. Und damit rechnen sie erstmal in diesem Jahr. Mhm. Daher kommt dieser Salary Cap, die Planung, die Projection dieses Salary Caps zustande. Das ist erstmal eine Planung, weil die wissen ja hundertprozentig genau, was für Einnahmen sie haben. Covid wird erstmal einen Effekt haben, 4 Milliarden vielleicht weniger. Wir versuchen das gerade, oder die NFL versucht es gerade zu retten, wie irgend möglich. Man merkt das, dass sie an unterschiedlichen Tagen spielen, versuchen eine 18. Saisonwoche reinzubringen, weil der größte Teil der Einnahmen, der größte Block, der da auch reinläuft, den Salary Cap, sind am Ende der TV-Vertrag. Alle Spiele, die geaired werden, die über den Fernseher laufen, haben am Ende sozusagen den Effekt, dass sie nicht zurückzahlen müssen, dass sie nicht irgendwie Probleme haben mit den TV-Stationen. Das erstmal ist die Sicherung dieses Geldes. Also jedes Spiel, was im Fernsehen läuft, ist gut für die NFL. Und sie werden alles tun, dass alle Spiele stattfinden und dass alle Spiele in irgendeiner Form spielen. Es kann sein, dass der Super Bowl 2 oder 3 Wochen später stattfindet. Möglich, wenn sich das so weiterentwickelt. Ja. Denkbar. Sie werden aber wirklich alles versuchen, damit die Spiele stattfinden. Auch zu Kosten, muss man ganz klar sagen, der Gesundheit der Spieler teilweise. Ja. Wir haben jetzt Spieler, wo es Fälle gab, wenn es dann keine weiteren gab, mussten sie spielen, ohne zu wissen, ob nicht vielleicht jemand am nächsten Tag dann positiv gerecht ist. Ja. Sie sind alles andere, als wir es in Deutschland gewohnt sind, sind sie ziemlich klar, weil sie wissen, sie müssen das durchziehen, um eben dieses ganze System, was sie sich da aufgebaut haben, nicht ins Wackeln zu bringen. Weil wenn wir jetzt runtergehen und wir würden danach nochmal runtergehen, weil der TV-Vertrag nicht so groß abgeschlossen wird, weil die TV-Anstalten sich irgendwie übergangen fühlen, das wäre fatal für all die Verträge, das hast du gerade gesagt, wie der Mahomes-Vertrag, die damit rechnen, dass es weiter hochgeht. Da ist ja nicht der Einzige. Es sind Russell Wilson, es sind Aaron Rodgers, es sind so unglaublich viele, wie Ezekiel Elliott in Dallas zum Beispiel. Es gibt so viele Verträge, die darauf pokern, dass es in den nächsten 3, 4, 5 Jahren weiter hochgeht. Der Mahomes-Vertrag ist von der Art und Weise, wie er gebaut ist, sogar noch einigermaßen okay und lässt sich gut restructuren, weil die Zeit so unfassbar lang ist. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend sein. Das sind aber einfach Wirtschaftsprognosen, wo sie sagen, das und das trauen wir uns. Goodell sagt, wir wollen 25 Milliarden irgendwie 2030 haben. Genau. Und damit rechnen die aktuell. Also ganz klar und deutlich. Und das wissen natürlich, also diese Info haben natürlich auch die Spieleragenten, die sagen, nee, ihr seid doch da, dann wissen wir, dann haben wir 250 Millionen Salary Cap entspannt, da könnt ihr doch auch für uns hier irgendwie 45 Millionen für den Quarterback ausgeben. Das ist die Art und Weise, wie die dann verhandeln und diskutieren.
Am Ende des Tages ist es vergleichbar, wenn du eine eigene Firma hast oder irgendwo arbeitest und eine Prognose über Mitarbeiter und Einnahmen und Umsätze für die nächsten 1, 2, 3 Jahre ist meistens immer gängig. Ne? Plus 8%, plus 10%, plus 12%. Und am Ende ist es ein Stück weit auch eine self-fulfilling prophecy, weil die NFL, ich glaube, wir hatten es gerade schon gesagt, seit 2014 halt einfach flat jedes Jahr mit mindestens 10 Milliarden Wachstum im Salary Cap rechnen konnte. So, und wenn wir nicht Covid gehabt hätten, die Zahl war 16,5, 5,5 sind die sogenannten Local Incomes oder Revenues gewesen, die halt komplett wegfallen. Also Local kann man sich vorstellen, alles rund ums Stadion mit den Fans, alle Ticketverkäufe. Das fällt halt größtenteils weg. Dann bleiben aber trotzdem noch 11 übrig. Und da, wie Daniel gerade gesagt hat, ist die NFL natürlich total bedacht. Wir spielen zweimal montags, wir spielen einmal dienstags. Ab Dezember wird sicherlich, wenn College vorbei ist, auch Spiele am Samstag geben. Einfach damit man das spreaden kann und da nochmal alles rausholen kann, was geht. Die Projektion von Roger Goodell ist zwischen 2025 und 2030 eben genau diese 25 Milliarden. Das wird man alles nochmal irgendwie, der Ami sagt, adjusten müssen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass darauf immer ziemlich gut Verlass war. Deswegen kriegt, ob man ihn mag oder nicht, Roger Goodell am Ende des Jahres auch 40 Millionen
über. Ja, sein Vertrag ist ja auch gekoppelt
an den Einnahmen. Gekoppelt an die Einnahmen, aber...
Um die Frage von dir nochmal zu beantworten, wieso können die Teams überhaupt aktuell planen? Ja. Roger Goodell hat in einer offiziellen Aussage gesagt, die NFL wird alles dafür versuchen, dass der Salary Cap im nächsten Jahr mindestens 175 Millionen ist. Das ist ein Grund auch, dass die Teams anders reagiert haben, dass sie gerade in ihrem Trades und der Art und Weise, wie sie gerade ihre Teams zusammenstellen, ein bisschen Sicherheit haben. Da muss man ganz klar zu sagen, das ist noch nicht verhandelt. Also da kommt ja wieder die NFLPA auf dem Kurs, die sagt, naja, also wenn ihr sozusagen den Salary Cap dahin macht, dann wollen wir da aber auch mitreden. Es sind die Team-Owner, die ihn zusammen entscheiden. Es gibt, also soweit ich weiß, ist es irgendwas zwischen 12. und 16. Dezember gibt es das nächste Owners Meeting. Und da werden die über ganz viele Themen diskutieren, die aktuell mit der Corona-Krise zu tun haben, aber auch über das Salary Cap. Es kann gut sein, dass es nächstes Jahr eine Ausnahme eines Salary Caps gibt, das höher ist, als es eigentlich von den Einnahmen sein müsste, damit wir diese Verträge irgendwie hinkriegen. Also ich glaube, die Projection, Patrick, das hast du vorhin nochmal gesagt, sind wir 172 Millionen, wenn wir aktuell damit ausgehen, wie die Einnahmen sind.
Also 175 ist das, was als Minimum, also natürlich, also ohne Gewähr, aber um das... Das wurde quasi von der Liga garantiert, weil das nämlich, und das zu einem Zeitpunkt, als die Vertragsverhandlung mit anderen, mit Spielern und auch die Trade-Deadline noch nicht so nah dran war. Wir haben ein Beispiel vorhin schon genannt von meinen Jets, ist Jamal Adams gewechselt zu den Seahawks. Da ist es so, dass der Wechsel von den Seahawks erst dann durchgewunken wurde. Die haben ja relativ viel bezahlt, 2 First-Round-Pick, ein Third-Round-Pick, 21 und 22. Die haben erst gesagt, wir machen diesen Trade, nachdem diese 175-Millionen-Grenze als Minimum festgelegt wurde, weil sie haben fürs nächste Jahr schon 155 ihres Caps weg. Ja. Jamal Adams kommt mit 9,8 dazu. Ja. Der will aber, weil er in seinem Contract-Year ist, nach dem Rookie-Deal, mindestens 15 bis 17 haben. Mhm. Wenn die Seahawks gesagt hätten, wir nehmen dich, auf Teufel komm raus, und irgendwer hätte gesagt, das Salary Cap liegt bei 150, dann würden die jetzt schon einen etwas wärmeren Popo bekommen. Ja. Dadurch, dass die 175 aber als Minimum garantiert wurden, haben die Flexibilität zu sagen, okay, gut, der Deal geht über die Bühne, weil wir wissen, wir können das zu erwartende Gehalt, was der Adams nächstes Jahr von uns fordert, halt auch wirklich so abbilden und müssen denen nicht ein Jahr mehr oder weniger leihen, um ihn dann wieder auf den Markt zu geben, weil er irgendwo seine 15 bis 17 Millionen bekommt.
Aktuell, wie gesagt, wir produzieren ein bisschen vor, haben die Seahawks auch tatsächlich am wenigsten Geld, also den wenigsten Cap-Space.
Genau, mit am wenigsten.
Saints, vielleicht können wir über die noch einmal sprechen als Beispiel, weil über die wird auch viel gesprochen. Ne? Was machen die da eigentlich? Schummeln die vielleicht oder so? Also kannst du noch einmal...
Schummeln ist schön. Die sind am Ende in den ähnlichen Modus getreten wie die Rams. Nicht ganz so eklatant von ihren Draftpicks her, nicht ganz so krass von ihren Verträgen. Die haben ja auch da einen Umbruch, der aktuell da ist. Breeze vielleicht in letzte Saison, wie geht man damit um? Die wollen aber dieses Jahr auf jeden Fall noch gewinnen. Und man sieht, die Verträge, die Spieler, die sich geholt haben, sind eben sehr auf dieses Jahr fokussiert. Und das klappt jetzt so semi-gut. Lustigerweise funktioniert es meistens nicht gut, wenn Teams so in diesen Modus reingehen, weil der Druck dann einfach... Also die Cleveland Browns versuchen das seit 10 Jahren in diesen Modus reinzukommen, zu sagen, wir setzen jetzt auf alles, sie schaffen es alles irgendwie nicht richtig. Auch die Saints tun sich damit schwer, weil klar ist, okay, die haben eben nicht mehr viel Zeit mit diesem Quarterback. Danach wissen wir nicht genau, was kommt. Kann auch sein, dass, also sie haben ja 2 weitere Quarterbacks, die Taysom Hill und Jameis Winston, die da irgendwie mitspielen, die aber beide jetzt nicht so als die riesigen großen Franchise-Quarterbacks gesehen werden. Das heißt, keine Ahnung, was mit den Saints passiert. Sie werden wahrscheinlich in die nächste Saison spielen, wenn Breeze nicht mehr da ist, die nicht so doll wird. Sie werden gucken, dass sie runterkommen müssen, weil die aktuell für die nächste Saison irgendwie knapp, ich weiß nicht, 70 Millionen.
Was ich gerade sehe, sind 80 drüber.
Sogar 80, 81 Millionen drüber. Das heißt, die müssen noch 81 Millionen sparen. Wenn der Breeze aufhört, dann wird ein bisschen was runtergehen, aber da wird immer noch was von seinem Signing-Bonus da bleiben. Also am Ende ist es super spannend zu sehen. Man kann sich sicher sein, dass nach dem Super Bowl 2021, wenn er irgendwann sein wird, danach die Saints bestimmte Spieler wegtraden werden. Und ich meine, die aktuelle Diskussion, Michael Thomas kriegt man auch mit, die hat auch mit dem Salary Cap zu tun, weil sie merken, okay, so wie das aktuell das Team zusammengestellt ist, haben sie keinen Erfolg. Also vielleicht jetzt schon drüber nachdenken, dass man nicht die nächsten 3 bis 4 Jahre weg ist. Also die sind gerade so ein bisschen am Scheideweg, ob sie dann noch irgendwie rauskommen. Unwahrscheinlich. Saints-Fans müssen leider Gottes sagen, das wird nicht so weitergehen, wie es die letzten Jahre weitergehen. Das nächste Jahr ist das Saints-Jahr. Das wird schwieriger.
Wir sehen es ähnlich. Also wir können diesen Win-Now Modusbegriff da nochmal reinbringen. Das ist genau das, was bei den Saints gerade abläuft. Es ist das letzte, ich gehe ganz stark davon aus, das letzte Jahr von Drew Brees. Der hat einen Media-Vertrag da liegen, ich glaube mit 15 Millionen im Jahr, wo er direkt einsteigen kann. Der hat die letzten Jahre schon damit geliebäugelt. Ich glaube, dass das so das letzte Jahr ist, in dem man die Truppe, die da war, über Geld und über dieses Last Shot for Super Bowl einfach nochmal motivieren konnte und man da einfach all in gegangen ist. Und ich glaube, dass wenn das jetzt scheitert, denn ich glaube auch nicht, dass sie in den Super Bowl kommen, Stand jetzt. Wenn das jetzt scheitert, dann werden von diesen 81, die da jetzt gerade offen stehen, schlank locker erstmal 50 wahrscheinlich wegfallen. Und dann sind wir am Ende des Tages genau da, was ich vorhin gesagt habe. Dann gibt es noch eine Handvoll oder ein Dutzend voll Verträge, die man wieder schön restrukturieren kann. Und dann hört man da am Ende des Tages relativ wenig von.
Einen Namen möchte ich hier noch ploppen lassen und das ist der Name von Tom Brady. Tom Brady sagt man immer so nach, naja, der verzichtet auf Geld. Ihm ist es wichtiger, dass er bessere Mitspieler hat, um noch mehr Ringe zu gewinnen. Ne? Also ich glaube, korrigiert mich, aber der hat im Schnitt wahrscheinlich 15 bis 20 Millionen pro Saison verdient. Also jetzt nicht exorbitant viel, so wie mit Pat Mahomes oder so. Könnt ihr das so stehen lassen? Also oder von, ist das so von, nach außen eine PR-Geschichte?
Wir kommen
ich verzichte
von,
auf Geld. Damit meine
wir kommen vom Win-Now-Modus zum Dynasty-Mode, mehr oder weniger. Und der ist eben darauf, man muss eine, und da sind die Patriots sehr bekannt für, versuchen wirtschaftliche Deals zu machen, die Sinn machen. Die sind, Belichick ist dafür bekannt, dass er Spieler sich anguckt und sagt, ich behalte sie nicht 100%, wenn sie mir eigentlich zu viel kosten. Da sind viele O-Liner weggegangen, da sind viele Cornerbacks, Defensive-Spieler, wo man sagt, boah, die sind eigentlich echt gut, sind am Ende nicht weggegangen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Hightower ist so einer, die ja wirklich hält und denen auch okay Geld bezahlt. Mhm. Das, was sie können, die müssen trotzdem ein bisschen verzichten, könnten woanders wahrscheinlich einen Tick mehr verdienen, aber sie haben zumindest ein ordentliches Gehalt. Viele, und da gibt's Super Bowl-Helden, die am Ende nicht mehr lange bei den Patriots waren und zum Beispiel bei den Detroit Lions jetzt spielen, die am Ende keinen Vertrag mehr bekommen haben, weil gesagt, du willst zu viel, das lohnt sich für mich nicht.
Fest, oder?
Nee, wie heißt denn der Cornerback, der den Ball gegen die Seahawks
hat? Der die Interception geworfen hat auf
Gilmore.
Butler.
Nee, Gilmore ist jetzt da, Butler war es.
Malcolm Butler.
Malcolm Butler hat die Interception gemacht gegen die Seahawks.
Und der ist ein typischer, der wollte zu viel haben, er hat Gilmore gleichzeitig geholt, hat Gilmore fast das bezahlt, was Butler haben wollte, aber hat eben an den mehr geglaubt und hat gesagt, dann hole ich mir lieber den Besten der Liga aus meiner Sicht und nicht jemanden, der zwar Patriot ist, der Held ist.
Also meinst du, er hätte auch Tom Brady sonst rausgeschmissen? Du bist mir ein bisschen zu fordernd.
Ich glaube, dass es ein Agreement zwischen den beiden gab, über die Jahre hinweg. Ich glaube, er hätte auch Tom Brady rausgeschmissen. Es ist eben so, dass er immer so ein Dreiergespann war. Tom Brady hat deutlich weniger Geld verdient. Also ich glaube, welchen Vertrag wir da einmal uns angucken können, wäre 2013, 2017, also sein letzter großer Vertrag. Mhm. Da hat er im Jahr knapp 13,5 Millionen verdient. Wenn man sich anguckt, was die anderen großen Quarterbacks verdient haben, die waren...
Aber es heißt ja auch immer, dass seine Frau mehr verdient. Also Giselle Bündchen hat mehr Geld verdient.
Ja, das wird ihr auch ein bisschen wehtun, aber ich glaube, der Schlüssel ist, er hätte 25 verdienen können. Ja. Er hat in der Zeit bei den Patriots, glaube ich, 200.
Sind 235 über die 20 Jahre, da auch wieder dieses kleine Sternchen, ist okay, glaube ich, auf 20 Jahre gerechnet. Schon. Sind so, es gibt da auch Berechnungen, zwischen 60 und 75 Millionen weniger, als er wirklich... Der Ami sagt immer, on market value hätte realisieren können. Und nochmal auf die Frage zurück, ob Belichick ihm das aufoktroyiert hat, ob er das freiwillig gemacht hat und ob er der Einzige war. Wir haben auch da wieder ein schönes Jets-Beispiel. Darrelle Revis ist von den Jets für eine Saison für den Super Bowl für extrem wenig Geld zu den Patriots gewechselt, hat alles abgeholt, was da geht, ist für einen Riesenvertrag für 3 Jahre zurückgekommen und in dem Moment, wo er das erste Mal aufläuft, war zu Ende mit Revis Island.
Ja.
Und dann wurde er im dritten Jahr dann auch gecuttet.
Aber also, ich glaube, nur um auf die Patriots zu gehen.
Das ist eine moralische Entscheidung, ne? Also, willst du hier richtig Geld verdienen oder willst du Champion werden?
Naja, du hast 6-mal den Super Bowl gewonnen, davon wahrscheinlich 3-mal, weil du sozusagen auf Geld verzichtet hast. Die ersten 3 kann man nochmal so nehmen.
Ja.
Und danach hatte er ja, also ich glaube 2013 hast du vorhin erzählt, Patrick, mir, dass Wes Walker sozusagen der hätte nicht mehr spielen können, den Vertrag hätten sie nicht mehr machen können. Also, Brady hat ja immer die Diskussion gehabt, ich will bessere Receiver haben, ich will besseres O-Line haben, ich will die Leute zu mir haben, die mich sichern, die mir was geben. Und ich glaube, das ist der Deal, den er gemacht hat. Ich glaube, dass insgesamt aus dieser Diskussion viele der Streitigkeiten über die Jahre irgendwie gekommen sind. Also das Gefühl, er baut da irgendwie TB12 auf, seine eigene Marke.
Ja.
Ich glaube, wer ist der? Rodriguez, glaube ich auch, der Kollege, mit dem er das zusammen macht.
Muss ich
meine, es wäre Aaron Rodriguez, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Alex Rodriguez ist es. Der wäre sozusagen auch überall mit hingekommen, der wäre mit im Flieger gewesen, wenn sie Auswärtsspiele hatten. Das sind alles so Agreements, die genau damit zusammentun. Tom Brady tut Bill Belichick was Gutes, indem er weniger Geld verdient. Dafür kriegt der eine Heidenanzahl an Möglichkeiten, wie er machen kann, und die vertrauen sich in irgendeiner Form. Sobald das Vertrauen nicht mehr da ist, funktioniert es dann nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist ein Beispiel, was es nicht so oft in der Art und Weise geben wird. Ich glaube aber auch, und wir sind so ein bisschen im Gefühl in der NFL, so ein Modus, dass es ähnlich wie in der NBA so ein bisschen Superteams gibt. Also mit Le'Veon Bell jetzt bei den Chiefs, mit Antonio Brown bei Tampa Bay. Auch bei Tampa Bay verdient Brady deutlich mehr, aber wahrscheinlich hätte er sogar noch mehr woanders verdienen können, Chargers und Co. Also am Ende guckt er auch ganz genau dahin, wie du ein Team hinkriegst, was funktioniert. Ja. Das lernen ja andere auch. Also es gibt einfach mehr Spieler, die ein bisschen weniger verdienen wollen. Da gibt es ein paar Junge, die das nicht so sehen. Aber viele, die eben gucken, wie kann ein Vertrag dann zumindest aufgebaut sein, dass ich eben noch gute Mitspieler haben kann und das am Ende funktioniert. Und Tom Brady hat das vorgemacht, ist das Beispiel dafür, wie du eben den Salary Cap managen musst. Und ich glaube, der Kollege, der den Salary Cap bei den Patriots macht, ist auch relativ begehrt in der Liga, hat auch öfter mal die Position gewechselt, ja, weil er eben am Ende sehr, sehr genau weiß, wie man das macht und wie man damit umgeht und zu gucken, wie man das System irgendwie austrickst.
Ist seine Berufsbezeichnung ein Cap-Controller eigentlich?
Ich muss gestehen, ich habe vorher nochmal, weil ich mich auch ein bisschen schlau machen wollte, vorher nochmal gegoogelt. Es gibt ja normalerweise auf den Sportwebseiten, vor allen Dingen die ESPNs dieser Welt oder so, irgendwelche Porträts über so ziemlich alles, was es da draußen gibt. Ich habe aber leider keine Oral History zu einem Salary Cap Experten gefunden. Deswegen habe ich weder einen Namen noch irgendwie eine Geschichte, dass da irgendwie der, so wie man es vielleicht von Moneyball kennt, der kleine Dicke mit der Brille von der Uni um die Ecke kommt und sagt, wir können da mal mit so einem Bleistift.
Wäre das ein Job, der dich reizen würde?
Boah, ich glaube am Ende des Tages, ich bin für so 80-20 Sachen ganz gut.
Ja.
Das reicht aber da beim Salary Cap nicht. Ich glaube, da musst du so 99-1 sein. Ich kann mich ganz gut und ganz gerne einfuchsen. Hat natürlich auch immer was mit Interesse zu tun. Eine Sache würde ich bei diesen Sachen, weil wir jetzt sagen, Tom Brady hat verzichtet, hat jemand was von ihm gewollt. Wir müssen da so ein Stück weit die amerikanische Grundkultur, glaube ich, nochmal mit reinbringen. Und da ist normalerweise immer Value Maximizing der Punkt. Also wir können es, und ich kann es auch total nachvollziehen, unsere Kultur hier ist ein bisschen anders, was das angeht. Ich fühle mich irgendwo wohl. Ich denke an das Wohl aller. Ich möchte einen Ring oder eine Meisterschaft gewinnen. Deswegen ist die Kultur bei uns immer so, ich stecke ein Stück weit zurück, damit auch die anderen was davon haben. In Amerika ist es nicht nur akzeptiert, sondern auch eher gewollt und da runzeln alle ein bisschen mit der Stirn, wenn man es nicht so macht, dass man irgend auf den Max-Contract geht. Also, dass man versucht, das Maximale rauszuholen und dass man halt auch, da stößt bei uns hier immer so ein bisschen auf, bei denen ist es ganz normal, dass ein Quarterback sagt, ich komme nicht zu den OTAs, zu den Minicamps, wenn ihr mir nicht die Kohle zahlt.
Das ist der Workout, die Workout-Prämie, die müssen da hinkommen, um diese Workout-Prämie zu bekommen.
Genau, und das, wo man dann halt einfach denkt, so jetzt in 3 Tagen fängt das League hier an, die haben sich immer noch nicht geeinigt, da sind alle Amerikaner plus Spieler, plus Berater, plus Verein komplett entspannt, weil sie wissen, bei uns gehört das dazu. Ja. Dann unterschreiben die 3 Tage später und nichts ist gewesen. Und das spielt da auch so ein, das ist kulturell eine andere
Nummer. Ich finde, bei dieses Beispiel, also wenn sie dann das erste Mal einen etwas größeren Vertrag unterschreiben, müssen sie sich ja auch ein großes Auto kaufen, zum Beispiel.
Also, das gibt oder
Nowitzki
oder Beispiel, der Mutter,
dass er ausgelacht wurde, dass
der,
er
immer noch der Mutter das Haus. Auto also ich finde, das ist das
sehr andere Geschichte.
Genau. Ja, genau. Genau. Also da sind so ein paar Obligatories sind mit dabei, aber das muss man immer so ein bisschen mit einbeziehen. Also es ist nicht so, dass Tom Brady bei den Amerikanern noch viel mehr oder überhaupt geliebt wird, weil er auf diese, sagen wir mal, 60 bis 80 Millionen verzichtet hat, sondern da ist es eher so, gut, wenn der zu doof ist oder meint, er müsste jetzt im Sinne von anderen Leuten auf seinen Maximum Revenue verzichten, soll er halt machen. Ich hätte es anders gemacht. Ja, das ist halt ein Stück weit kulturell anders gelegt bei den Jungs und Mädels da drüben.
Sehr gut. Haben wir alles unterbekommen? Seid ihr alles losgeworden, was ihr loswerden wolltet?
Sollen die Zuschauer gerne sagen. Also ich glaube, wenn da Fragen offen geblieben sind, gerne in den Kommentaren was sagen. Wir antworten auch. Also letztes Mal versucht ein bisschen darauf zu reagieren, was da kommt. Und ich glaube, was für uns ganz spannend ist, es gibt ja nun einige solche Themen, die irgendwie sehr fast schon wissenschaftlichen Charakter haben in der NFL, die man vielleicht nicht im ersten Moment versteht.
Ja.
Und alles, was so neben dem Platz da so stattfindet, gerne Themenvorschläge machen. Also wir sind offen, versuchen uns was zu erklären. Wir haben eben immer, das merkt man vielleicht im Hintergrund, Sport Business mit Sport 5, haben da irgendwie relativ viel Zugriff auch auf die NFL und die Nähe dahin. Agentenmäßig zum Beispiel ist ganz spannend, dass wir einfach auch ein paar Spieleragenten bei uns im Sport 5 Roster haben, die in den USA da sind. Also wenn wir da irgendwie spezielle Fragen haben können, ich kann immer die Amerikaner fragen und wir können mal nachhaken und einen tiefen Input da haben. Also wenn es da Fragen gibt, frag gerne. Wir kriegen immer ein bisschen mehr raus, als da vielleicht online steht.
Und als Empfehlung, wir hatten Over the Cap, Spotrac, bezogen auf die einzelnen Teams. Also es gibt natürlich auch genügend Journalisten und Leute drumherum, die sich spezifisch, wir hatten das Rams-Beispiel, die Saints gerade so ein bisschen oder die Seahawks, wenn man danach googelt, Salary Cap, keine Ahnung, bla 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 bei den New York Jets, dann findet man normalerweise immer von irgendeinem Beat-Reporter oder von irgendwem auch was darüber. Und dann kann man, wenn man möchte, nicht 80-20, sondern 99-1, eben genau da reintauchen und sich das Ganze nochmal tiefer angucken.
Online-Marketing-Tipps von Patrick.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, wir wollen auch noch viele Links runterpacken, also ja. Schaut euch das gerne an. Ein wahnsinnig komplexes Thema, über das man wahrscheinlich tagelang sprechen könnte.
Ja, also da der Aufruf gerne nochmal schreibt.
Beispielen, aber wir haben es jetzt in einer knackigen, keine Ahnung, wie lange das war, Dreiviertelstunde versucht. Wenn da Fragen offen sind, wie Daniel sagt, wie Patrick sagt, dann
schreibt
es
unten drunter.
Unten drunter. Vielen Dank,
gut. Euch beiden.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Dankeschön.
Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Ciao.
Rest one, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ!
Greatest comeback!